Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen und einen visuellen Einblick oder Eindruck zu bekommen von unserer Einheit. Einheit ist das Thema heute Morgen, wo wir noch mehr entdecken werden, aber einfach zu sehen und zu genießen, mit euch auf dem Weg zu sein und zu sehen, was Gott da angefangen hat und weiterführen wird. Das tut total gut. Meine Kinder finden Erwachsenengespräche langweilig. Vor kurzem hatten wir Besuch von Raffi und Dorina und da haben nicht nur Sandra und ich uns gefreut, dass sie gekommen sind, sondern die Kinder haben sie ja ebenso gern und sie haben gesagt, ja, wir können spielen, Playmobil, alles super. Und die wollten dann eben, dass Raffi und Dorina mit ihnen spielen, aber wir wollten eben auch als Erwachsene reden und das ist gar nicht so auf Verständnis gestoßen. Nicht nur, weil sie dadurch ihre Spielgefährten verloren haben, sondern auch deshalb, weil Erwachsene so furchtbar langweilige Dinge reden und das auch noch so unnötig lange. Ich kann mich gut erinnern, mir ging das als Kind ebenso. Aber was hat sich jetzt geändert? Dass ich selbst genauso geworden bin. Und die Antwort ist die, ich verstehe mehr. Mittlerweile verstehe ich, was geredet wird. Ich kann aktiv teilnehmen an diesen Erwachsenengesprächen und nicht nur passiv dasitzen und die Zeit abwarten, bis es dann endlich vorbei ist. Und mittlerweile finde ich diese Gespräche eben sogar spannend. Die Worte, die der Johannes aufgeschrieben hat und wo wir schon das letzte halbe Jahr dran sind, die sind unübertrefflich wichtig, total gute Worte, gute Dinge, die der Johannes sagt. Aber vielleicht denkst du dir manchmal auch so beim Lesen, irgendwie nicht ganz so spannend. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Abend, Gründonnerstag, da sind wir Kapitel 13 bis 17 dran. Und da sind 5 Kapitel, nur ein Abend. Muss das wirklich sein? Das fühlt sich doch wirklich ein bisschen lange an. Und es ist nicht immer alles so spannend und packend. Also mir geht das immer wieder mal so, wenn ich da lese. Es packt mich nicht immer gleich. Und das Gute am Predigersein ist das, ich komme damit nicht weg. Ich komme damit nicht davon. Es muss mir was sagen. Weil sonst, was sage ich euch am Sonntagmorgen, oder? Es zwingt mich, dass ich hinschaue und nochmal hinschaue und nicht einfach davon gehe und denke, war nicht so spannend. Und plötzlich sagt es mir nämlich was. Und das ist ein wiederkehrendes Muster, das kommt. Im Endeffekt redet Gott durch sein Wort so gut wie immer auf bedeutungsvolle Art und Weise in mein Herz. Und es entsteht Freude. Mir gehen neue Dinge auf. Ich entdecke Dinge, Aspekte von Gottes Wesen und es tut gut. Warum sage ich euch das überhaupt? Ich will dieses Vorurteil wegnehmen, dass dieses Buch keine Relevanz hat und dass es langweilig ist, weil das stimmt einfach nicht. Es ist viel, viel spannender und viel, viel wichtiger als jedes Erwachsenengespräch. Es ist nämlich ein lebendiges Wort und in diesem lebendigen Wort legt Gott gute Dinge offen und er bewirkt gute Dinge an unserem Leben durch seinen Heiligen Geist. Und ich will dir sagen, wenn es dir Mühe macht, wenn du es schwierig findest, ein bisschen trocken vielleicht in seinem Wort, dann ist nicht unbedingt was faul mit dir. Sondern du stehst in einem Prozess, wo Gott an deinem Herzen deinen Horizont weitermachen will. Es ist so ähnlich wie eben, wenn ein Kind nichts mit diesen Erwachsenengesprächen anfangen kann, aber in der Reife wächst und plötzlich macht es Sinn, was die da reden. Es wird sogar spannend. Und darum meine Ermutigung, gib nicht auf zu ringen und zu graben und zu suchen, allein oder auch mit anderen, weil Gott ist ein Gott, der redet. Er redet relevant, er redet klar. Es ist das beste Reden in unser Leben überhaupt. Somit wollen wir uns heute Morgen vertiefen in Johannes 17 und hier weitergraben. Johannes 17 ist ein schwieriges Kapitel. Ich hatte eine schwierige Woche in diesem ganzen Ringen und es sind solche Kostbarkeiten drinnen und ich hoffe, dass irgendwie dieser Funke überspringt und unser Blick gemeinsam weiter wird von dem kostbaren Zeug, was Gott hier offenlegt und zu uns reden möchte. Johannes 13 bis 17, die Kapitel 13 bis 17, die finden am grünen Donnerstagabend statt, dieser Abend vor dem Karfreitag. Und es beschreibt somit die letzte Gelegenheit, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Und diese letzte Gelegenheit, die nützt er natürlich, um ihnen die letzten wichtigen Dinge zu sagen, um das letzte Mal zu lehren. Und es sind total wichtige Kapitel. Und darum gibt ihnen Johannes auch diese überproportionale Priorität. Von 21 Kapiteln ist er bei 5 Kapiteln nur an diesem einen Abend, dieser letzte Hock, wo Jesus mit seinen Jüngern hat. Und dann kriegt hier aber Kapitel 17 noch eine besondere Priorität. In diesen besonderen Prioritäten noch eine besondere Priorität, weil hier betet Jesus. Er tritt für seine Jünger ein vor seinem Gott. Er begegnet seinem Vater im Himmel. Und hier habe ich mir als erstes gedacht, warum betet Jesus überhaupt laut? Weil er hat ja ständig mit dem Vater Kontakt. Er betet immer wieder, lesen wir. Wieso betet er hier laut? Und die Antwort ist die, er betet nicht für sich selbst laut, sondern er betet für seine Jünger und ultimativ auch für uns. Und dadurch macht er nämlich 2 Dinge. Er gewährt einen bewussten Einblick in dieses intime Verhältnis von ihm selbst zu Gott, dem Vater, zwischen Vater und Sohn. Und er zeigt auf überdeutliche Weise, wie sein Herz schlägt in dem. Aber er legt auch offen und er bezieht uns Menschen mit ein, was Gott für Absichten hat mit uns Menschen, mit seinen Jüngern und was er vorhat. Und in jeder Hinsicht legt dieses Gebet von Jesus seine Prioritäten so deutlich offen, dass er sich auch unbedingt rentiert, über diesen Vormittag hinaus in dieses Kapitel einzutauchen. Und das ist meine Ermutigung an euch. Es wird unsere Lebensperspektive prägen. Leg es nicht einfach zur Seite heute Mittag, sondern komm da immer wieder zurück zu Johannes 17. Das ist noch lang nicht ausgeschöpft. Und somit würde ich sagen, tauchen wir doch ein, schauen wir, was hier alles auf uns wartet. Wie gesagt, Johannes 17 ist ein Gebet und darum wollen wir es auch nicht auseinanderreißen. Und in diesem Gebet gibt es 2 klare Schwerpunkte. Ich glaube, hier ist die Batterie ausgegangen. Bitte weiter, Joel. Und zwar beim ersten Teil von diesem Gebet legt Jesus beim Vater sowas wie eine Fertigstellungsmeldung ab. Joel, du kannst gern weitermachen. Er sagt zum Vater, ich habe deinen Auftrag erfüllt, Vers 4. Ich habe dieses Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und dieser Auftrag war, Gott bekannt zu machen. Den unsichtbaren Gott, den Menschen zu erkennen zu geben. Weil das ist ewiges Leben, Vers 3. Diesen unsichtbaren Gott, den Menschen zu erkennen zu geben. Gott, den Vater und auch Jesus, seinen Gesandten, zu erkennen. Das ist ewiges Leben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verse in der Bibel überhaupt. Jesus redet immer wieder von diesem ewigen Leben und es kommt die Frage auf, was heißt das genau? Und hier bringt es auf den Punkt so deutlich. Ewiges Leben ist Gott persönlich kennenzulernen und seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist, wie Jesus Gott verherrlicht, nämlich indem er Gott den Menschen offenlegt, indem er Gott den Menschen näher bringt, durch seine Worte und durch seine Taten. Der Franz Michel hat uns letzten Sonntag hineingenommen in diesen ersten Aspekt, in die Herrlichkeit Gottes und hat gezeigt, wie Jesus seinen Auftrag erfüllt hat, nämlich er hat den Menschen Gott zu erkennen gegeben. Der zweite Schwerpunkt, der beginnt ab Vers 9 und das ist, was wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Hier überträgt nämlich Jesus diesen Auftrag, den er erfüllt hat, im Gebet an seine Jünger. Und er sagt in Vers 18, so wie ich gesendet worden bin, so sende ich sie. Gleich wie du mich gesendet hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt, sagt Jesus. Und statt ihnen nun eine ausgefinkelte Strategie mitzugeben, bittet er den Vater im Himmel für seine Jünger um genau 2 Dinge. Und zwar, er bittet um ihre Heiligung und er bittet um ihre Einheit. Vers 17 und Vers 21. Bevor wir uns jetzt diesen beiden Schwerpunkten widmen wollen, möchte ich noch ein paar grundlegende Fragen klären. Kapitel 17 ist so ein reiches, volles, sattes Kapitel, und es ist gar nicht so einfach, da durch zu navigieren und ich möchte versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, die es dann leichter machen zu sehen, was Jesus genau sagen möchte. Zu wem redet hier Jesus überhaupt? Wen hat er im Fokus? Was sagt Jesus über diese Menschen? Warum oder worum bittet Jesus überhaupt? Und wozu betet er das Ganze? Wo will er hin? Was ist seine Absicht mit dem, was er hier betet? Als erstes sehen wir Vers 9, zu wem er redet. Und zwar, er betet für Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Und es sind auch Menschen, die sein Wort bewahrt haben. Das heißt, Gott hat hier was im Hintergrund getan. Er hat nämlich Menschen an Jesus übertragen. Gleichzeitig aber haben diese Menschen etwas selbst getan, nämlich sie haben Jesu Worte gehört und sie haben sein Wort ernst genommen und sind diesem Wort mit Glauben begegnet. Das war so die Reise, wo immer wieder aufkommt im Johannesevangelium. Und Jesus erwähnt hier ausdrücklich, dass er nicht für alle Menschen betet, dass er nicht für die ganze Welt betet, sondern nur für die, die Gott ihm gegeben hat, die seine Worte bewahrt haben. Und es sind nicht nur die 11 Jünger, also die 12 minus Judas, sondern es sind alle, die Jesus zu diesem aktuellen Zeitpunkt, an diesem Abend nachfolgen, seine aktuelle Jüngerschaft. Aber dann geht es ein paar Verse weiter, Vers 20 nämlich, und da weitet er diese Gruppe auf und nimmt dann auch neue Menschen dazu, nämlich auch alle, die in Zukunft seine Nachfolger sein werden. Das heißt, Jesus betet für die Jünger, der Jünger, der Jünger, der Jünger. Jesus betet für uns, ganz direkt für uns. Ist es nicht unglaublich? Jesus steht vor dem Kreuz und er betet für uns, für alle seine Nachfolger durch die ganzen Zeiten hindurch. Und diese beiden Gruppen, die fließen so ineinander über. Jesus trennt die nicht wirklich und somit gelten auch diese Anliegen, die er betet, für beide. Also dieses Gebet ist absolut gültig, eins zu eins gültig für uns heute, wie wir hier sitzen, weil Jesus bereits uns im Fokus hatte. Was sagt jetzt aber Jesus über diese Menschen, die bereits zu ihm gehören, beziehungsweise zu ihm gehören werden? Was sagt er genau? Jesus sagt, es hat einen Teamwechsel gegeben. Und zwar, diese Leute im Fokus, die sind jetzt im Team Gottes und nicht mehr im Team Welt. Die waren mal in der Welt, aber jetzt sind sie es nicht mehr. Und das Team Gott und das Team Welt, die stehen sich gegenüber und die konkurrieren miteinander. Und zwar deshalb, weil hinter den sichtbaren Kulissen von dieser Welt die unsichtbare Herrschaft vom Teufel steht. Jesus ist nicht einfach gegen diese Welt. Jesus ist nicht gegen die Politik oder gegen die Gesellschaft oder gegen die Bildung oder gegen sonst irgendwas. Es ist ja nach wie vor seine Welt. Aber er sagt, diese Welt, in dieser Welt setzen dunkle Mächte die Prioritäten, der Teufel herrscht und seine Handschrift ist das Chaos. Und das ist gar nicht so schwierig zu erkennen. Wir sehen das überall, an der Kriminalität, in der Politik, in der Gesellschaft, überall. Jeder Aspekt dieses Lebens macht es deutlich, dass es eigentlich anders sein sollte, wie es wirklich läuft. Und Jesus sagt jetzt, ihr seid nicht mehr Teil von dieser Welt, weil euer Herrscher ist nun Gott. Jetzt habe ich mir gedacht, das Schönste wäre doch, nachdem es bereits einen neuen Herrscher gibt, eine neue Herrschaft, dass Jesus uns einfach wegnimmt aus diesem Chaos, aus der Welt. Irgendwie macht er sowas wie einen Zwischenschritt. Er soll uns da einfach zu sich holen, in diese Herrlichkeit, von der er am Anfang geredet hat, von Kapitel 17. Aber das macht er nicht. Und zwar ganz ausdrücklich nicht, Vers 15. Was will denn Jesus? Worum bittet er? Jesus bittet Gott, dass er uns bewahrt. Und zwar bittet er darum, dass Gott uns bewahrt und uns dieses Böse nicht übermannen kann. Dass wir in der Welt bleiben, aber Gott seinen Schutz gibt für uns in dieser Welt. Und warum will er das überhaupt? Er will, dass die Welt im Endeffekt glaubt, und erkennt, dass Jesus der Gottgesandte ist. Oder man könnte es anders sagen, er will, dass diese Knechte der Finsternis das Licht erkennen, dass die Welt erkennt, wer Gott ist. Und dann erfüllt sich hier auch Vers 3, nämlich das ewige Leben wird ausgeschüttet zu Menschen, die erkennen den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Zusammengefasst bittet Jesus für alle seine Jünger, für die gegenwärtigen und die zukünftigen, nämlich, dass Gott unsere Herzen bewahrt, dass er uns bewahrt vor dem Bösen, sodass alle, die nicht zum Team Gott gehören, erkennen können, wer Gott ist. Und dass Jesus der einzige Zugang zum himmlischen Vater ist, zu diesem heiligen Vater ist. Und dass sie so in weiterer Folge auch Anteil gewinnen können am ewigen Leben, an diesem Leben im Überfluss, das jetzt beginnt, aber ewig dauert. Wenn wir uns auf eine neue Stelle bewerben, so ist es unser Ziel, einen bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Und es beginnt bei unserem Äußeren. Wir ziehen uns ganz bewusst an, die Kleidung, die wir wählen. Wir pflegen uns, richten die Haare. Auch wie wir unseren Körper geben. Wir schlurfen da nicht rein oder flacken uns auf den Stuhl, sondern wir schauen, dass wir äußerlich was hergeben. Und dann geht's weiter. Dann versuchen wir, unsere Qualifikationen rauszustreichen. Dann sagen wir, ich habe diese Erfahrung und ich habe diesen Schulabschluss und ich habe sogar mal ein Studium gemacht. Umso bessere Noten, umso hochwertigere Ausbildungsstätten, umso besser, umso lieber zeige ich das vor. Und unterm Strich will ich, dass dieses Gegenüber, dieser Personalverantwortliche, zu der Überzeugung kommt, es gibt keine bessere Person für diese Aufgabe. Ich will unbedingt diesen Georg und ich bezahle, was er will. Das, was wir hier gerade angeschaut haben, das ist sowas wie eine Stellenausschreibung, könnte man sagen. Jesus legt nämlich seine Ziele und seine Absichten offen und jetzt geht es darum, jemand Geeigneten zu finden, der das umsetzen kann. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, weil in Jesus' Ökonomie, da läuft alles ein bisschen anders, wie wir das gewohnt sind. Angefangen nämlich damit, dass er uns nicht erwählt, weil wir so brillieren, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir verstehen eigentlich gar nichts von dem, was er da will. Im Römerbrief heißt sogar, dass Jesus uns versöhnt hat, als wir noch Feinde mit Gott waren, mit ihm selbst waren. Das heißt, in diesem Bewerbungsprozess kommt Jesus auf uns zu, obwohl wir nicht die nötige Qualifikation haben und sogar ihm gegenüber ablehnend sind. Das ist, wie die ganze Geschichte startet. Jesus stellt nicht die Erfahrungen und die Fähigkeiten in den Vordergrund, sondern seine allergrößte Priorität ist unser Herz. Um Gott in dieser Welt bekannt zu machen, braucht es nicht raffiniertes Reden oder Beziehungsgeschick oder einen scharfen Verstand oder handwerkliche Fähigkeiten oder gutes Aussehen oder sonst irgendwas, das wir vorweisen können. Jesus will Menschen, die Gott ernst nehmen. Und so kommt diese erste Bitte, die Jesus für uns an seinen Vater richtet. Und das ist, dass wir heilig werden. Er sagt, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Warum brauchen wir Heiligung? Wir brauchen Heiligung, weil Gott heilig ist. Und deshalb sollen auch wir heilig sein. Um Gott bekannt zu machen, um ihn zu vertreten, müssen wir wie er sein. Wir sollen heilig sein. Und wir haben ja gesehen, wir haben einen Teamwechsel hinter uns. Wir waren im Team Welt, aber jetzt sind wir im Team Gott. Und obwohl jetzt unser neuer Status 100% Team Gott ist, schlägt unser Herz immer noch in so vielen Bereichen für das Team Welt. Wir sind neu gemacht in Jesus, aber wir tragen ganz, ganz viele Merkmale von dieser alten weltlichen Identität in uns. Und ich weiß das, es gibt so vieles in mir, das alles andere als göttlich ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es bei dir auch so ist. Und somit bedeutet diese Heiligung, für die Jesus betet, dass Gott unser Wesen immer mehr in Einklang mit Gottes Wesen bringt. Dass unser Denken und unser Handeln immer mehr mit diesem Status übereinstimmt, den wir bereits haben als Kinder Gottes, als Mitglieder vom Team Gottes. Und es bedeutet, heilig zu werden, dass Gott uns rein macht, dass er Sünde und Makel aus unserem Leben ausmerzt und wegnimmt. Gott verwendet uns nicht einfach nur, um Informationen zu verbreiten, weil diese Aufgabe kann ja die Bibel übernehmen. Das ist ja alles schon aufgeschrieben, oder? Aber Gott will uns verwenden als Demonstration von seiner verändernden Kraft. Das ist der ganze Punkt. Und er macht sich mit uns sozusagen selbst eine Visitenkarte. Das ist ein Prozess, den Gott durch sein heiliges und sein lebendiges Wort vollbringt. Und darum habe ich gesagt, was Jesus will, ist ein Mensch, der Gott ernst nimmt. Es geht nicht darum, dass wir sein Wort einfach im Kopf abgespeichert haben und es wiedergeben können, zitieren können, sondern dass wir sein Wort ernst nehmen, uns mit seinem Wort füllen und danach handeln. Und dann bewirkt Gottes Geist Heiligung in uns. Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, dann kann ich folgende geistliche Schritte erkennen. In meiner Kindheit habe ich ganz, ganz viele biblische Geschichten gehört. Und es ist ein Schatz, der mich bis heute begleitet. Und nachdem wir heute Vatertag haben, möchte ich euch Väter ganz besonders ermutigen, investiert geistlich in eure Kinder. Das ist eines der kostbarsten Dinge, die ihr ihnen tun könnt. Das ist ein Schatz, der nicht vergehen wird. Er begleitet mich bis heute. In meinen Teenagerjahren, da habe ich bewusst Jesus mein Leben anvertraut. Ich habe meinen eigenen Weg mit ihm gestartet und mit all den Folgeentscheidungen diesen Weg fortgesetzt. In meinen 20ern dann waren diese 3 Jahre Bibelschule sehr, sehr prägend für mich. Hier habe ich ganz viel an Wissen gewonnen und weiteres Verständnis von Gott bekommen. Und es ist viel, viel Festigung von meinem Glauben passiert. Und jetzt bin ich in meinen 30ern angelangt. Und ich habe das Gefühl, es dreht sich total viel darum, dass dieses Wissen, das ich angesammelt habe, das Gott in mein Leben gegossen hat, in die Praxis kommt, umgesetzt wird zum Handeln. Und das bedeutet nicht, dass ich früher in der Theorie gelebt habe. Ich weiß, dieses Jakobus, ein Täter des Wortes, das war mir immer schon wichtig. Aber es wird mir bewusst in meinen 30ern, wie das früher nicht war, dass obwohl ich Dinge richtig in meinem Kopf habe, richtig verstanden habe, trotzdem mein Handeln oft etwas anderes tut, mein Herz anders schlägt, mein Herztakt einfach nicht mit meinem Kopf übereinstimmt. Und genau das ist dieser Heiligungsprozess. Gott gibt heilige Weisheit, er gibt Wahrheit durch sein Wort. Es ist total wichtig, dass wir gefüllt werden mit Wahrheit und in unserer Umsetzung und unserem Ausleben von dieser göttlichen Erkenntnis bewirkt er Heiligung an uns. Ein Bibelschullehrer hat Heiligkeit mit einem Berg verglichen. Und er hat gesagt, manche Christen, die gehen zum Berg, sehen den Berg und dann bleiben sie am Fuß des Berges. Eigentlich passiert Heiligung nicht in ihrem Leben. Es ist einfach zu schwierig, zu mühselig. Sie bleiben, wie sie sind. Sie machen sich da nicht wirklich auf die Reise. Dann gibt es eine andere Kategorie. Manche, die gehen auf diesen Berg und sie gehen so weit, bis sie einen guten Aussichtsplatz gefunden haben. Das ist ein Ort, wo sie sich selbst gut fühlen können. Ich bin nicht mehr ganz so schlimm wie früher mal. Und vielleicht ist es auch ein Ort, wo es ihnen möglich macht, auf die anderen runterzuschauen und zu sagen, okay, der ist definitiv hinter mir. Und dann gibt es aber eine dritte Gruppe und die haben den Gipfel im Fokus. Und die wandern und die wandern und die wandern und die wandern. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier im Blick hat. Er stellt diesen Gipfel in Aussicht, diese ultimative Heiligkeit und bittet seinen Vater darum, dass er dieses Werk voranbringt in uns. Heiligung ist etwas, das Gott bewirkt. Ohne sein Wirken passiert gar nichts. Aber gerade mit dieser Bitte von Jesus ist doch eindeutig klar, dass Gott genau das tun will. Wir müssen nicht warten, bis er uns heiligt. Er will genau das tun. Und weil wir uns auf ihn verlassen können, wird er das fix tun. Aber nachdem Gott uns in sein Werk mit einbezieht, spielen auch wir einen Teil darin. Und diese Heiligung, die ist oft unangenehm, vielleicht sogar schmerzhaft. Weil was hier passiert, unser selbstsüchtiges Herz prallt auf Gottes Vollkommenheit. Und darum bleiben dann die einen irgendwo sitzen auf diesem bildlichen Berg. Ich bin überzeugt, Heiligung ist das Beste, das dir und den Menschen in deinem Umfeld passieren kann. Und mit dieser Heiligung, die Gott an uns vollbringt, verherrlichen wir Gott. Somit bleibt die Frage für dich und für mich. Sind wir am Fuß des Berges? Haben wir uns irgendwo ausgeruht oder sind wir am Streben nach Heiligkeit, auf das Gott sein gutes Ding an uns bewirkt? Ich glaube, Heiligung passiert auf einem individuellen Level. Das passiert zwischen Gott und mir. Aber in diesem Team Gott, das sind nie nur Gott und ich, Gott und du, sondern das sind ganz, ganz viele andere, ganz, ganz viele wertvolle Kinder Gottes. Und das bringt uns jetzt zu Jesus' zweiter Bitte. Hier sagt er nämlich zu seinem himmlischen Vater: Bitte, Vater, schenk du Einheit. Und offensichtlich ist diese Einheit für Jesus ganz besonders wichtig, weil er bittet 5-mal um Einheit. Und er bittet um Einheit untereinander, zwischen den Gläubigen, aber auch um Einheit mit Gott. Und er gibt auch diese Qualität der Einheit vor. Er sagt, so wie ich und du, Vater, Jesus und Gott Einheit haben, so sollen auch wir, seine Nachfolger, Einheit haben. Wir Menschen, wir sind von Natur aus weder heilig, noch sind wir einig. Und wenn wir ehrlich sind, und das wird mir deutlicher, je länger ich das probiere, sind wir absolut unfähig, wirkliche Heiligkeit, aber auch wirkliche Einheit zu produzieren. Und genau das ist der Punkt. Jesus hat es gesagt in Kapitel 15. Er hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Und trotzdem können wir mitbestimmen, ob wir Gott an uns wirken lassen wollen oder nicht. Heiligung und Einheit, die gehen einher miteinander. Die schlagen in die gleiche Kerbe. Und in beiden Fällen wird nämlich meine eigene Selbstsucht herausgefordert. Gott challenged unsere Selbstsucht. Und das eine Mal in der Heiligung, da macht er das ganz persönlich, ganz individuell. Und das andere Mal in dieser Einheit, da macht er das in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammen. Andere Menschen in meinem Leben, die halten mir immer einen Spiegel vor. Andere Menschen in meinem Leben sind immer ein Fingerzeig von Gott für meine eigene Selbstzentriertheit. Und Gott zeigt durch andere Menschen auf, wie absolut notwendig und abhängig wir von ihm sind als unserem Seelenerneuerer. Es scheint ja immer so offensichtlich, dass der andere der Double ist, oder? Dass der was versaut hat. Aber öfters als nicht gibt es irgendeinen Makel an mir selbst, den Gott bereinigen möchte und mir durch diesen anderen aufzeigen möchte. Und genau das ist, warum Gott die Gemeinde sich ausgedacht hat. Es geht ihm nämlich um dein und mein Herz. Und nirgends wird unser Herz so ehrlich offengelegt, wie wenn ich mit anderen Menschen gemeinsam einen Nenner finden muss. Ganz besonders, wenn es so ein vielfältiger Haufen ist, wie die Gemeinde eben. Nach Einheit streben ist oft unangenehm, vielleicht sogar schmerzhaft. Und der einfachste und der attraktivste Weg ist, dass ich mir einfach ausklinke. Sage ich, will da nichts damit zu tun haben. Aber so bequem, wie ich es mit mir selbst habe, einen schönen Menschen macht es nicht aus mir. Das ist leider die Wahrheit. Und genau das ist, was Gott will. Er will ein schönes Aushängeschild von sich selbst mit uns, das ein Spiegel von seiner eigenen Herrlichkeit ist. Und wiederum, das ist das Beste, das du und ich für uns selbst und für andere Menschen tun können in unserem Umfeld. Und auch hier bleibt die Frage für dich und für mich. Bist du am Fuß des Berges? Zu anstrengend. Bist du bei der Aussichtsplattform? Ein bisschen was habe ich schon geschafft, aber das reicht für heute und übermorgen. Oder strebst du nach dieser Einheit, von der Gott hier spricht, von der Jesus spricht? Was ich einfach nicht verstehen kann an diesem Abschnitt, dieser Vers 23. Hier sagt Jesus, also Jesus redet in seinem Gebet ja ständig von seinen Leuten, also vom Team Gott. Vers 23 redet er das einzige Mal von der Welt. Also von diesen Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht mit Gott leben. Und Jesus sagt, mit unserer Einheit will Gott sich selbst der Welt erkennen zu geben. Und das heißt, so wie wir Gottes Kinder miteinander eins sind, soll es der Welt deutlich machen, wie sehr Gott uns Menschen liebt und dass er Jesus gesandt hat. Ich weiß, es klingt blöd, aber ist Gott wahnsinnig, dass er so eine Aufgabe in unsere Hände legt? Ich finde Johannes 17 persönlich sehr herausfordernd. Ihr wisst es, wir haben es schon öfters kommuniziert, als Leitung haben wir ein bewegtes Jahr hinter uns. Und gerade wenn ich Johannes 17 anschaue, dann entsteht für mich die Frage, wie kann es sein, dass vier Männer, die Gottes Willen suchen und sein Wort ernst nehmen, wie hier beschrieben, nicht in diese beschriebene Einheit miteinander finden, wie Jesus hier vorgibt? Und diese Frage hat mich gequält und sie beschäftigt mich immer noch. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat einige Antworten offengelegt und die möchte ich mit euch teilen, was mir so aufgegangen ist. Was wir hier sehen, Jesus malt ein vollkommenes Bild. Und diese Vollkommenheit, weder individuell, weder die Heiligung noch im Kollektiv, diese Einheit, wird keine Realität sein in dieser Welt. Die Heiligkeit und auch die Einheit, von der Jesus hier reden, werden wir nicht in dieser Vollkommenheit erleben können oder besitzen. Wir streben danach und wir wachsen auch in Heiligkeit und in Einheit, aber das ist kein Instant-Fix, eine Sofortreparatur, sondern es ist etwas, das langsam und über Zeit passiert. Es ist ein andauernder Prozess, ein viel zu langsamer Prozess, würde ich sagen. Und diese ultimative Erfüllung, die wird nicht in dieser Welt sein, sondern erst in der neuen Welt. In dieser zukünftigen Herrlichkeit wird das vollkommene Realität sein. Und somit stehen wir in dieser Spannung, dass wir einerseits diese Aufforderung von Jesus ernst nehmen wollen und nach richtiger Heiligkeit und nach richtiger Einheit streben wollen, aber einerseits auch diese Realität anerkennen müssen und in diesem Prozess uns selbst und auch den anderen immer wieder vergeben müssen in unserer, in ihrer Unvollkommenheit. Es wird nicht vollkommen sein auf dieser Seite des Himmels. Eine weitere Erkenntnis, wo ich gewonnen habe, wenn ich mir dieses Spektrum vor Augen halte, dieses Spektrum von Einheit und Nicht-Einheit, so wie es Jesus sagt, Einheit vollkommen wie der Vater und der Sohn und Uneinigkeit, Streit, Kampf, Zerstörung, Hass, wenn wir das als Skala betrachten würden, dann erkenne ich, dass trotz aller unserer Unfähigkeit Gottes Gnade in so übergroßem Maß am Wirken ist. Wir sind nicht hier in der absoluten Unfähigkeit, irgendwo dazwischen pendeln wir uns ein, Unser Miteinander ist in Mitleidenschaft gezogen, aber wir haben einen respektvollen und wohlwollenden Umgang miteinander. Wir können einander in die Augen schauen und ohne Bitterkeit einander begegnen. Und wir streben immer noch gemeinsam nach diesem einen Ziel, Gottes Auftrag auszuführen, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Gott vollbringt gerade eben in diesem Moment, in dieser Situation, sein Einheitswerk an uns, auch wenn das nicht das vollendete Bild ist. Und in aller Unfähigkeit von uns möchte ich sagen, haben wir getan, was in unserer menschlichen Macht steht. Und wir streben weiter nach dieser Einheit, die der Vater und der Sohn haben. Gott ist am Wirken und das müssen wir sehen. Noch eine Erkenntnis, wo ich hatte. In dem ganzen Prozess ist mir bewusst geworden, wir alle miteinander, und da kann ich euch mit einbeziehen, wir sind sündiger, als wir eigentlich denken. Unsere Herzen, die sind korrupt und es ist so einfach, mehr von mir selbst zu halten, als wirklich da ist. Und ich glaube, das ist etwas, das Gott auch in dieser Situation offengelegt hat. Mir ist es definitiv bewusst geworden. Und ich glaube auch, wir sind zu oft, zu schnell, unsere Sündhaftigkeit mit Jesus Vergebung abzutun. Jesus hat bezahlt, ganz definitiv. Aber wir sind ein bisschen schnell. Und wenn wir sehen, wie daneben wir wirklich und auch die anderen wirklich sind, dann versetzt uns das in Staunen, weil wir erkennen dabei, was für ein unmögliches, schweres Werk Jesus am Kreuz wirklich vollbracht hat. Es war nicht einfach ein bisschen Sünde wegwischen, sondern es war etwas, das ihn alles gekostet hat. Er hat gesagt, Georg, deine Sünde, die ganze Liste, die nehme ich auf mich. Und das versetzt mich in Dankbarkeit, weil ich auf mich allein gestellt wäre, ohne jede Hoffnung. Wir sind sündiger, als wir denken. Eine letzte Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte. Diese ganze Situation erfüllt mich mit Ehrfurcht, weil es zeigt gleichzeitig auch Gottes Größe. Gott hat keine Panik, wenn die Dinge nicht linear verlaufen. Gott will uns zu seinem Aushängeschild machen, aber wenn das alles nicht so aufgeht, dann hat Gott keine Panik. Weil er hat alle Macht und er hat alle Möglichkeiten. Und bei allem, was wir Menschen nicht auf die Reihe bringen, bleibt er der souveräne, der allweise Gott. Sein Aushängeschild ist meistens nicht das, eigentlich immer nicht das, was es sein soll. Aber Gott selbst bleibt absolut vollkommen. Jesus betet nicht einfach nur hier in Kapitel 17, sondern wir können uns darauf verlassen, dass das, was er betet, auch wirklich zur Umsetzung kommt. Wir stehen unter dem Schutz des Allmächtigen. Der allmächtige Gott bewahrt uns. Das ist eine fixe Zusage, weil Jesus dafür betet. Er vollbringt Heiligung in uns. Er erneuert unser Wesen. Das ist etwas Fixes. Jesus betet dafür. Das ist fix. Wir wachsen in immer tiefere und bessere Einheit miteinander und auch mit Gott hinein. Das ist etwas Fixes. Wenn wir uns an ihn halten, dann vollbringt er diese Dinge. Und bei aller Unfähigkeit, bei aller Unvollkommenheit können wir absolut gewiss sein, dass Gott sein Werk an uns vollbringen wird. An dir und an mir ganz, ganz, ganz bestimmt. Und eines Tages werden wir das ganz deutlich sehen. Wir werden ohne Einschränkung erkennen, was wir jetzt nur im Ansatz sehen können, nämlich Gottes Werk an uns. Und wir werden auch Jesus' vollkommene Herrlichkeit beim Vater sehen. Und wir werden miterleben, wie er sich selbst schmückt mit dem, was er an uns bewirkt hat. Und wir werden staunen und wir werden rufen und sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Unverständlich werden wir es finden, da bin ich überzeugt davon. Wir werden es nicht begreifen können, dass der Heilige Gott uns in sein Team holt. Und wir werden dankbar sein und voller Staunen, was er aus uns sündigen Menschen gemacht hat. Und auf diese vollkommene Erfüllung, Realität, auf die freue ich mich. Und dann werden wir weiterreden. Wir singen miteinander und da dürfen wir diese Wahrheit auch noch im Gesang zum Ausdruck bringen. Stimmen mit ein. Das erste Lied heißt Seine Kirche und da heißt, wir verkünden sein Lob, weil Jesus sitzt auf dem Thron. Er ist das Fundament. Halleluja. Er betet für uns, aber es geht um ihn, um seine Herrlichkeit. Und es passt nicht ganz in meinen Kopf, wie er uns damit einflechtet in seinen genialen Plan. Steh doch auf, sing mit und mach das zu deinem eigenen Gebet.